Welche Gebrauchsmuster sind denn das?
Bitte? Welche?
Welche Gebrauchsmuster? Ja,
eine, die kennen Sie ja, diese Programmlogik für Wettabschlüsse. Mhm. Zur Genüge. Also die haben sich aber damals geeinigt sogar. Mhm.
Also das waren jetzt zwei Firmen, die jetzt um so ein System zum Wetten etwa gestritten haben.
Ah. Mhm. Das andere war eine, oder ist jetzt, da geht es um die Zuweisung vom Patienten, von einem Arzt, einem praktischen Arzt, der dann an irgendein Labor überweist für irgendwelche röntgenologische Untersuchungen oder Blutuntersuchungen an einem Blutlabor etc. Da kann er abfragen, gleich automatisch, oder das Programm fragt ab, wann sind Termine frei dort, und er versucht möglichst günstig die Termine zu legen und bucht dann auch gleich sozusagen die Termine, wann ich bin.
Nein, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, ob ich das dann gemacht habe oder
nicht. Ist jetzt auch nur ein Beispiel.
Ja? Aber ich finde, diese Beispiele, die sind, er hat sowas gestern gesagt, nicht, ob man es über die Erfindungshöhe regeln kann. Ich weiß, und ob das sinnvoll ist, über technisch oder nicht zu streiten und über die Erfindungshöhe. Ich neige auch dazu, sowas über die Erfindungshöhe zu regeln. Und meiner Ansicht nach, und das ist der Grund, ich habe im Gebrauchsmuster recht, nicht die Möglichkeit, etwas wegen mangelnder Erfindungshöhe zurückzuweisen. Das ist so. Wenn ich finde, das ist eine Programmlogik, dann kann ich überhaupt nicht argumentieren und dem das verweigern, rein rechtlich gesehen. Wenn ich finde, die Ansprüche, die Beschreibung ist komplett und die Ansprüche sind in Ordnung, kann ich es im Gebrauchsmuster nicht verhindern, dass der etwas auch etwas ein Schutzrecht bekommt für etwas, das ich völlig trivial finde.
Ja, aber beim Prozessieren spielt das dann doch eine Rolle.
Ja, aber ich muss es erteilen, nicht? Ja, das stört mich. Ein Patent muss ich nicht erteilen, wenn es trivial ist, da kann ich mich dagegen wehren.
Aber in diesen Fällen
im Gebrauchsmuster kann ich nicht.
Da gab es doch jetzt Prozesse, und wurde das dann wegen mangelnder Erfindungshöhe dann zurückgewiesen, oder was passiert?
Der eine Fall ist noch im Gang, der erste Fall, da wurde in erster Instanz das Gebrauchsmuster, da ging es um den Abschluss von Wetten, also Sportwetten speziell, wurde in erster Instanz für rechtsbeständig erklärt, das Gebrauchsmuster.
Aber das war ungefähr das erste Gebrauchsmuster, das erteilt wurde, das habe ich mit Bauch, also das ist von mir erteilt worden, das habe ich mit Bauchweh erteilt. Und wir haben intern im Patentamt, haben wir schon Diskussionen, ob diese Entscheidung richtig war oder nicht?
Leider Gottes sind wir nicht in der zweiten Instanz weitergegangen. Ich war Angreifer, ich habe das Gebrauchsmuster angegriffen wegen Nichtigkeit und beim Gericht noch Recht bekommen mit der Nichtigkeit. Die einstweilige Verfügung wurde dort nicht erlassen, weil das Gericht gemeint hat, offensichtlich nichtig. Das war ein wunderbarer Recherchenbericht da mit 4x-Schriften. Ich weiß nicht, ob das etwas sagt. X-Schriften, das hat sich so eingebürgert vom europäischen Patentsystem her oder internationalen, also PCD, Anmeldesystem, dass die Dokumente, die in einem Recherchenbericht aufgelistet werden, auch gleich in einer Kategorie eingeordnet werden. Und X heißt von besonderer Relevanz. Und meiner Meinung nach waren das wirklich alle 4 Schriften besonders relevante Schriften. Also eigentlich nicht einmal mehr die Neuheit gegeben gewesen, bis auf eine Kleinigkeit. Und leider Gottes hat das auch für einen erfinderischen Schritt, zumindest in der ersten Instanz, gereicht.
Das war jetzt dieses
UGH? Das war diese Wettprogrammlogik.
War das das UGH?
Nein, wir haben kein UGH da, sondern wir haben eine
Nichtigkeitsabteilung in der ersten Instanz.
Vor dem Verletzungsprozess, zivil.
Und im Verletzungsprozess haben sich die beiden dann geeinigt.
Also das hat zunächst mal Nichtigkeit gescheitert und dann beim Verletzungsprozess. Gibt es hier auch diese Trennung in Nichtigkeitsklage bei dem einen Typ und Verletzungsklage beim anderen Typ vom Gericht?
Mhm. Ja, richtig, ja.
Haben Sie jetzt den Eindruck, dass das, weil es dann eben keine Prüfung auf die Erfindungshöhe gibt, dass das auch missbraucht wird, auch so strategisch gebraucht wird, sagen Sie?
Ich glaube nicht, dass es massiv strategisch missbraucht wird. Ich glaube, es gibt einfach... Es sind sehr viele, es ist ein neues Gebiet und die Leute kennen sich nicht aus. Was mich am meisten stört, die Leute sind gewohnt, dass ein Patent etwas Wertvolles ist, dass auch irgendwas wirtschaftlich verwertbar ist. Das ist meines Erachtens das Bild, das die Leute von einem Patent haben. Jetzt gibt es bei der Software, also Programmlogik, kein Patent, sondern ein Gebrauchsmuster. Also sagt man ihnen, ihr könnt kein Patent haben, sondern ein Gebrauchsmuster. Und sie gehen dann davon aus, dass ein Gebrauchsmuster genauso wirtschaftlich wertvoll ist wie ein Patent. Und das ist meines Erachtens falsch, bis zu einem gewissen Grad. Weil wenn ich gezwungen bin, dass ich das erteile, obwohl ich es für sinnlos halte, dann ist das meines Erachtens weniger wert und das System einfach nicht so gut verwendet.
Na gut, das, die Beispiele, die Sie eben zitierten, sprechen eigentlich dafür, dass es genauso viel wert ist. Die sagen,
aber das stört dieses, mich dann dieses, noch mehr.
Das, ja gut, aber das scheint ja faktisch dann doch gegeben zu sein, auch wenn es stört. Also Sie sagten, dass es wurde aufrechterhalten vor dem Gericht. Es wurde dann so ein Kompromiss irgendwie erreicht, wahrscheinlich auch zu sehr zugunsten desjenigen, dessen Patent aufrecht, dessen Gebrauchsmuster aufrechterhalten wurde. Oder...
Ich kenne die Hintergründe nicht und die Bedingungen, wie sich die geeinigt haben. Es gab da schon noch einige andere Momente auch
und dabei. Und man kann sofort prozessieren, also man kann sofort einstweilige Verfügung erlangen. Ja. Also es gibt einen Recherchebericht und so groß ist ja doch letztlich der Unterschied nicht. Also wenn ich mir überlege, Recherchebericht und Patentprüfung, was ist der Unterschied? Also ich...
Der Unterschied ist der, dass ich als Prüfer sage, dafür gebe ich dir kein Patent auf diese Ansprüche. Und beim Gebrauchsmuster muss ich es erteilen. Und es ist nachher genauso viel wert, wie da, wo ich... Nicht, ich kann einmal sagen, ich gebe das nicht her. Und dann kriege ich eine Beschwerde und ein langwieriges Verfahren. Aber ich kann mich bei einem Patent als Prüferin auf den Standpunkt stellen, dafür erteile ich kein Patent, weil ich finde es nicht erfinderisch.
Aber dann kriegen Sie
beim Gebrauchsmuster muss ich es erteilen, auch wenn ich es 100-mal nicht erfinderisch finde. Und der hat dieselben Rechte
dabei. Das verstehe ich schon, aber ich kriege immer also die Klagen von Prüfern am EPA, also Europäischen Patentamt, oder auch am Deutschen Patentamt zu hören, die sagen, ich würde das ja gerne ablehnen, aber wenn ich das dann ablehne, dann hat der gegnerische Anwalt Anspruch auf rechtliches Gehör. Und der macht mir die Hölle heiß und ich verliere meine ganze Zeit und kriege meine Punkte nicht, also erteile ich es.
Ja, das ist der nächste Punkt, dass das Ablehnen sehr viel mehr Arbeit macht als das Erteilen. Und dass es gerade, wie er gesagt hat, das ist ein Fachgebiet, wo einmal Buchhaltung kommt und am nächsten Tag kommt irgendwas und dann kommt irgendwas und man hat eigentlich weder als Prüfer, ich habe weder eine Ahnung von Buchhaltung noch von diesen anderen Fachgebieten und kann es nur ablehnen mit fundierten Argumenten.
Ja. Und andererseits, wenn Sie,
und das ist aufwendig, das ist der nächste Punkt.
Wenn Sie da so einen Recherchebericht geschrieben haben, dann ist es dann nicht sehr bequem für Sie, dann brauchen Sie gar nicht Stellung zu nehmen. Sie schreiben Ihren Recherchebericht und wenn derjenige klagt damit, dann wissen doch die anderen, ob das rechtsbeständig ist oder nicht, oder wissen es so einigermaßen und Sie haben nicht die Verantwortung dafür.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich finde das System nicht gut, nur weil ich mich abputzen kann, nicht? Also,
irgendwie. Der Standpunkt ehrt die Branchenjahr Fastenbauer. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist jetzt absolut nicht gegen Sie gerichtet, Sie wissen das, weil ich schätze Ihre Arbeit. Aber für uns Anwälte oder für die Anwender des Systems ist das Instrument Gebrauchsmuster, um darauf zurückzukommen, ein ganz wichtiges Instrument, auch ein sehr wertvolles Instrument. Eben, weil eben kein langes Prüfungsverfahren durchzuführen ist, kommt man schneller zu einem registrierten Schutzrecht und kann schneller das Schutzrecht einsetzen.
Noch eine Frage, Entschuldigung.
Aber das hat jetzt alles nichts mehr mit Software zu tun. Das ist jetzt ganz allgemein.
Stimmt, es geht über die Software hinaus, aber Programmlogikpatent ist eben eine besondere österreichische Angelegenheit deshalb. Und es wird auch immer viel darüber diskutiert, ob gerade im Hinblick auf die Softwarepatente es nicht sinnvoller wäre, das Prüfungsverfahren abzuschaffen. Das sagt besonders immer der Aharonian, Greg Aharonian, der sagt immer, dass das Prüfungsverfahren sei sowieso ein Witz, also schafft man es doch besser ab und dann macht man registrierte Schutzrechte und dann löst man dann die Streitigkeiten auf irgendeine andere Weise, zum Beispiel dadurch, dass man sagt, also derjenige, der das ausfechten will, hat halt besondere Beweislast zu tragen.
Ja.
Und dann geht es auch schneller.
Wenn das und vor allen Dingen, wenn man den Standpunkt vertritt, dass Software etwas Kurzlebiges ist, momentan auf den Markt gebracht wird, schnell geschützt sein soll und nach einem Jahr vielleicht wieder uninteressant ist. Dass ein 70 Jahre langer Schutz über das Urheberrecht ja sowieso fehl am Platz.
Und wenn ich sage Recherche...
Recherche,
genau. Ist dann für die Katze. Ja, die Recherche, die Sie machen, die kostet doch genauso viel Zeit wie eine Prüfung, oder nicht?
Ja, meines Erachtens kostet ein Recherchenbericht nicht weniger Zeit als eine Prüfung.
Also
weil der Unterschied ist, dass ich einmal das Formal aufschreibe, X oder A, und ich denke wirklich lang nach, ob ich jetzt X oder 2Y oder ein A schreibe und ob das geht oder nicht. Und dann entscheide ich mich für eines. Und das ist aber dann ohne jegliche Erklärung, kriegt er normalerweise. Während ich bei einem Gutachten viel mehr dazu schreiben kann. Jetzt ich selber bemühe mich schon, den Leuten zum Recherchenbericht irgendeine Texte dazu zu schreiben. Insbesondere, wo ich mich dann nachher abputzen kann, bemühe ich mich schon, den Leuten zu schreiben, sondern Sie, ich habe da X geschrieben, weil ich finde das nicht erfinderisch und dann kann das jedermann anfechten und ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich Ihnen da ein Gebrauchsmuster erteile, von dem ich annehme, dass Sie glauben, dass Sie damit weit hupfen werden, aber ich annehme, dass Sie damit eine Nichtigkeit eigentlich verlieren müssten, wenn sich meine Meinung durchsetzt. Also sage ich Ihnen das, passen Sie auf, das ist wahrscheinlich nicht wirtschaftlich verwertbar. Und Sie können uns ja trotzdem registrieren lassen, aber daher schreibe ich diesen Text schon dazu. Aber es ist nicht übliche Patentamtspraxis und es ist auch keineswegs eine Pflicht, sowas dazu zu schreiben, sondern man kriegt diesen formalen Recherchenbericht und da hat man sich nach langem entweder überlegt, schreibe ich X oder A.
Also diese Wettscheinentscheidung oder wie nennt man das jetzt? Wettabschlussentscheidung, genau. Ja. Es gab so eine BGH-Wettscheinentscheidung vor langer Zeit, aber deshalb diese
Wettabschlussentscheidung. Das hat mit der österreichischen Sache nichts zu tun.
Wettabschlussentscheidung hat die eigentlich jetzt in Österreich so große Diskussionen hervorgerufen? Nein. Oder hat sie vielleicht dazu gesorgt, dass sie jetzt ihr X irgendwie anders setzen als vorher, weil sie meinen, aha, die kommen damit bestimmt durch, weil das ja auch durchgegangen ist? Auch.
Nein, das ist eher. Also interne Diskussion, wo wir versuchen, intern einen Weg zu finden, was lassen wir durch und wie handeln wir das?
Und erhoffen Sie sich irgendwelche, jetzt von der jetzigen Richtlinie da irgendwelche Klarheit oder wird das in Österreich gehofft, dass man jetzt meint, dass man dass hier die Entscheidungen zu unvorhersehbar sind und man jetzt durch eine Richtlinie irgendwie mehr Einheit zwischen Praxis und dem, was rauskommt, dann bekommt?
Ich erhoffe mir schon irgendwie eine klarere, inwieweit Buchhaltungsprogramme von vornherein, ob die dann von vornherein nicht schützbar sind oder schon schützbar und recherchiert werden und ob die a priori abgelehnt werden wegen nicht technisch oder ob ich eine Erfindungshöhe suche. Also irgendwo eine klarere Linie, wie man das.
Ja, die Richtlinie, glaube ich, kann ja Klarheit auch nur schaffen in den Patentgesetzen. Vor allen Dingen im europäischen Patentübereinkommen und dann auch im österreichischen Patentgesetz. Das Gebrauchsmustergesetz in Österreich wird davon wahrscheinlich ausgeklammert bleiben. Und die Programmlogik wird ganz allgemein auch weiterhin dort zu subsumieren sein, es sei denn, man ändert etwas am Gesetz. Aber wenn keine Änderung stattfindet, wird man auch weiterhin Buchhaltungsprogramme, Spielprogramme über die Programmlogik als Gebrauchsmuster schützen können in Österreich. Aber die Richtlinie bringt eine Klarheit, wenn es darum geht, ein Patent zu erlangen. Mhm. Und da ist Österreich vielleicht eher ein Nebenschauplatz, weil dort ist das europäische Patentamt natürlich am direktesten betroffen. Und da stört mich eigentlich an der Richtlinie, ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine neue Erkenntnis, wenn Sie sagen, Sie waren jetzt in Brüssel da vorgestern, oder wann die Anhörung war, Donnerstag, glaube ich, ne?
Ja.
Wie weit die Computerprogrammprodukte, also die Disketten oder CD-ROMs, geschützt werden können, ob da etwas herausgekommen ist. Weil wenn ich irgendetwas zum Schutz zulasse, dann sollte man auch im Sinne der Entscheidungen des Europäischen Patentamts diese Produkte schützen, weil genau dort habe ich direkt den Zugriff, wenn ein Mitbewerber unerlaubterweise jetzt mein Patent verletzt.
Also ich spreche aus dem Bereich von Interessenvertreter, die haben fast alle gesagt, dass das muss weiterhin so gehen, wie es jetzt ist.
Also die EIKTA und UNICE haben das gesagt.
Ja,
und
die von Interessenvertreter.
Ja. Also wir sind auch Interessenvertreter.
Die werden mitgeschützt.
Also ich würde sagen, wir haben natürlich gesagt, dass wir sehr froh sind, dass die Europäische Kommission hier in dieser Sache dem Grundrechtsschutz der Bürger Vorzug gegeben hat, nämlich der Publikationsfreiheit. Das wäre ziemlich schlimm, wenn also ein Text, der im Netz steht oder irgendwo verbreitet wird, wegen Patentverletzungen dort weggenommen werden muss. Das ist einfach direkter Angriff auf die Publikationsfreiheit. Und deshalb kann das nicht gehen.
Na, auch das lässt sich, glaube ich, mit den Grundsätzen des Patentrechts lösen. Solange Sie nicht einen gewerbsmäßigen Gebrauch von einer patentgeschützten Lösung machen, ist das ja frei. Sie können ja wissenschaftlich publizieren.
Naja, aber
das ist ja heute auch schon so. Nein, das ändert sich ja nicht.
Die Grenze ist ja nicht mehr vorhanden dann.
Und umgekehrt, wenn Sie meinen, bestimmte Dinge müssen eben frei bleiben, oder sollen, und Sie meinen, das sollte eigentlich frei bleiben, es steht Ihnen ja frei, etwas nicht zu schützen.
Ja, nein, aber was heißt nicht zu schützen? Es steht mir nicht frei, ein eigenes Programm zu schreiben, welches vielleicht irgendwelche breiten Schutzrechte verletzt. Und es ist einfach schlicht so, wenn Sie den Artikel 10 der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte lesen, da gibt es verschiedene Ausnahmetatbestände, unter denen die Publikationsfreiheit eingeschränkt werden kann. Aber Patente ist bestimmt nicht etwas, was darunter fallen kann. Also das ist alles viel ernster.
Aber solange eine Publikation... Ja? Bin ich nicht einverstanden, weil den Artikel 10, den Sie erwähnt haben, sie gibt auch etwas, für das bestehende Rechte sollen erbietigt werden.
Oder? Nein, bestehende Rechte mit einer ähnlichen Priorität, nicht irgendwelche bestehenden Rechte.
Das können müssen wir den Text genau anschauen. Ja. Ich glaube, das ist falsch.
Das ist eine Grundrechtsebene, also bestehende Grundrechte anderer. Nein, Patente können nicht Grundrechte anderer sein.
Ökonomische Rechte.
Nein. Also den haben wir gut analysiert. Okay. Aber wie auch immer. Also und ich glaube auch nicht, dass das. Also ich glaube nicht, dass. Also ich glaube, dass der Europäische Rat diese Forderungen der, der Patentanwälte wahrscheinlich und der Patentindustrie, Patentanwälte übernehmen wird oder im Moment dabei ist. Letztlich die allgemeine politische Rückendeckung dafür ist nicht sehr stark und das ist eine sehr riskante Forderung.
Ja, es ist ja so, im Grunde genommen in Deutschland ändert sich ja nichts an der Praxis. Mhm. In Deutschland gibt es das Instrument des mittelbaren Patenteingriffs und wenn ich daher ein Verfahren zum Beispiel geschützt habe, das ich ja auch nach der Richtlinie, nach dem vorliegenden Entwurf schützen kann, dann kann ich auch diese Programmprodukte, Träger, die Aufzeichnung, Informationsträger erfassen mit meinem Patent.
Vielleicht
mittelbar. Es gibt nur Länder wie Österreich, wo diese mittelbare Patentverletzung noch nicht so ausgeprägt im Gesetz festgeschrieben wurde. Das kommt mit der Patentgesetznovelle zum Beispiel in Österreich. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch erst irgendwann. Wir behelfen uns hier noch immer mit Anstiftung und Beihilfe zur Patentverletzung und das ist mühsam. Ja, aber es wäre ein
das hätte mich auch eben interessiert.
Es ist kein grundsätzlicher Unterschied zu sehen und nicht zu erkennen, warum das ausgenommen sein soll, wenn es im Prinzip denselben Tatbestand der Patentverletzung bedeuten kann. Aber das nur so nebenbei.
Ich habe eine kurze Frage. Sie haben vorher das Beispiel gebracht der Verwaltungssoftware im medizinischen Bereich. Wenn ich jetzt ein Softwarehersteller bin, der im selben Bereich auch etwas machen möchte, wie sieht meine Situation aus? Das heißt, ich habe unter Umständen einen ähnlichen Kunden, ich habe dieselbe Aufgabenstellung und finde eine Lösung, ohne zu wissen, dass es eine ähnliche Lösung gibt, wenn Sie die Situation...
Ja. Das ist, diese Problematik ist ja nicht beschränkt auf Softwareentwicklungen, sondern ganz allgemein immer schon gegeben, gibt es immer wieder. In Österreich gibt es da die Möglichkeit... Wir haben, anders als in Amerika, vielleicht hole ich da ein bisschen weiter noch aus, das First-to-File-Prinzip. Also wer als erster anmeldet, der bekommt das Recht. Wenn Sie aber zu dem Zeitpunkt, wo der andere angemeldet hat, und Sie haben nicht an eine Anmeldung gedacht oder später erst angemeldet, aber zum Zeitpunkt der Anmeldung des Konkurrenten bereits die Erfindung gehabt, dann haben Sie ein sogenanntes Vorbenutzerrecht. Das heißt, das Patent oder das Gebrauchsmuster des anderen ist gegen Sie nicht wirksam.
Aber es bleibt gültig.
Gegenüber allen anderen bleibt es gültig, ja. Wenn diese Vorbenutzung allerdings nicht im geheimen Kämmerlein sozusagen, also bei Ihnen in der Firma bloß stattgefunden hat, sondern Sie darüber hinaus auch schon publiziert haben, wenn auch nur mündlich, ohne Geheimhaltungsauferlegung, dann haben Sie auch eine offenkundige Vorbenutzung. Und dann kann man das Schutzrecht, ob Gebrauchsmuster oder Patent, egal, auch zu Fall bringen, sprich nichtig erklären lassen. Das ist dann nur eine Frage, ob man das alles beweisen kann. Aber die Theorie sagt, man kann es zu Fall bringen.
Okay, irgendein Plan, was du noch machen willst, was wir noch machen sollen? Wir haben weder die guten Softwarepatente, noch haben wir uns die Richtlinie vorgenommen. Wir haben ein bisschen mit der Technizität und dem technischen Beitrag und so weiter herumgetan. Ich weiß nicht. Oder gibt es irgendwelche ganz dringenden Fragen oder so, die unbedingt behandelt werden sollten?
Also wir hatten gerade eben diesen Tagesordnungspunkt hier, dass man mal also die halbwegs akzeptablen Softwarepatente versuchen sollte rauszufinden oder solche Ansprüche. Es ist nämlich so, von dem Standpunkt des Programmierers und so weiter sind die alle, eigentlich fast alle, die man findet, irgendwie einfach nur unverschämt breit und völlig uneinsehbar. Und das, wir hatten, es war immer, die, wir sagten immer, also wir stellen uns jetzt mal auf den Standpunkt von jemandem, der diese Patente durchsetzen will. Da sollte man uns mal irgendein Beispiel nennen, was für ein Patent vielleicht einsehbar ist. Also wo das Verhältnismäßigkeit eigentlich gewahrt ist zwischen dem Aufwand dieser Idee und dem, was Ihr Kollege eben sagte, diesem existenziellen Eingriff in diesem schmerzhaften Eingriff durch dieses Verbotsrechts, wo also dieses Verhältnis gewahrt ist. Und wenn, falls Sie da irgendwelche Beispiele hätten, wo Sie das gewahrt sehen, wäre ich sicher natürlich auch daran interessiert, die zu sehen.
Ja, und die Beispiele, die zwei, wo ich wirklich auch involviert bin in Gerichtsstreitigkeiten oder involviert war, die habe ich schon angesprochen.
Diese Wettabschlüsse.
Das war die Programmlogik zum Abschließen von Wetten, ja, Sportwetten konkret. Das andere, die Zuweisung von Patienten an Labors.
Ja.
Gute und schlechte Software-Patente ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist, nachdem das noch so in den Kinderschuhen steckt und Entwicklung begriffen ist, muss sich das alles erst herauskristallisieren. Es wird sich am Markt, glaube ich, von selbst einfach regeln, im Sinne von, ja, wenn ein Patent zu weit ist, dann ist es in dieser Breite, in dieser Weite eben nicht rechtsbeständig und kann angegriffen werden und kann zumindest teilweise wieder vernichtet werden.
Mhm. Wodurch denn?
Oder kann es nicht? Wieder auf das Beispiel von vorher, also wenn ich jetzt, wie Sie das beschrieben haben mit der Patientenverwaltung, das könnte auch etwas sehr Allgemeines sein, nicht? Das heißt, dass jemand anderer genauso das irgendwie löst.
Ja.
Wie kann man das irgendwie, wie kann man verhindern, dass einer, der sich reinsetzt in einen Bereich, diesen Bereich für sich blockieren kann? Oder was ist die Schwelle? Oder wie kann man das, wie sehen Sie
ja,
das?
Ja, die Schwelle ist zum einen die Neuheit.
Naja,
und zum anderen doch, dass es eine gewisse Erfindungseigenschaft, einen erfinderischen Schritt hat.
Es gibt gewisse Standardweisen, wie ich in einem bestimmten administrativen Bereich Probleme löse. Sagen wir mal, ich habe Lagerverwaltung, löse das auf eine bestimmte Weise, oder das ist ein Standard, und dann kommt ein exklusiver Bereich, wo das noch nicht eingesetzt worden ist, zum Beispiel Ärzte, Patientenverwaltung, und ich setze diese Lösungsmöglichkeit eigentlich ein, die Standard ist, und patentiere das. Das würde diesen Bereich blockieren für andere Mitbewerber, nicht?
Ja.
Ist das so? Oder ja. Da,
das ist so.
Ist das nicht
ich habe nur Problem, kein Problem oder? Damit.
Bitte?
Nur wenn die allgemeine Verwaltungssoftware, die schon bekannt ist, von der Sie sprechen, so nahe dran liegt, dass jetzt diese spezielle Anwendung nicht mehr dem gegenüber als Erfindung angesehen werden kann, dann kann man dieses speziellere Schutzrecht angreifen und vielleicht auch nicht dich erklärt bekommen.
Was kostet mich das, wenn ich da betroffen bin?
Aber das ist, ja.
Wir haben gerade eben ein Beispiel gehört, diese Wettabschlussentscheidung ist ja aufrechterhalten worden, da hat jemand prozessiert.
Ja.
Das wird, was mich da interessiert hätte, wenn, wie da der Hauptanspruch etwa aussieht. Bei dieser Entscheidung, die da aufrecht
wird. Ich kann das nur mal so, nachdem das schon ein paar Jahre her ist, so ungefähr rekapitulieren. Aber es ging darum, dass Wettangebotsdaten am Bildschirm angezeigt werden und zum Beispiel mit Touchscreen aus dem Angebot ausgewählt wird, dass dann der Computer überprüft, ob Geld eingezahlt wurde, also Kredit gegeben ist, und dass dann, wenn Kredit gegeben ist, die Wette angenommen wird und dann, ja, eine Bestätigung oder derartiges noch vorgenommen wird. Also sehr simpel, sehr einfach. Und das Problem war dort, dass die Literatur genau den gleichen Ablauf zeigte, also als bekannt nachwies, bis auf das, dass am Computer direkt erst so quasi im Dialog die Angebote angezeigt werden auf dem Bildschirm und dort ausgewählt werden. Bekannt war, dass diese Angebote bereits zum Beispiel in Zeitungen oder auf Spielscheinen vorhanden waren. Man konnte die Spielscheine einschieben und konnte sie dann noch einmal auf dem Bildschirm sehen. Aber das war das Kriterium, wo dann damals in der, meiner Meinung nach, eine Fehlentscheidung gewesen, wo das Patentamt, die Nichtigkeitsabteilung, gesagt hat, der Unterschied reicht aus, um die Rechtsbeständigkeit zu bejahen.
Wann war das? In welchem Jahr?
Das war vor 2-3 Jahren.
So aus der Zeit, wo das in Deutschland war, wahrscheinlich. Aber gut.
Wobei ich meine, dass wir in der zweiten Instanz gute Chancen gehabt hätten, das doch zu Fall zu bringen.
Was war der Grund Ihres Kunden, das nicht weitergehen zu lassen?
Ja, die haben sich geeinigt.
Ich würde das auch nicht als toller Fall groß ausspielen, weil es war so, es war eins der ersten Gebrauchsmuster überhaupt. Ich habe gesagt, ich bin im Oktober 94 gekommen und habe davor nie was zu tun gehabt. Das war so ungefähr das erste Gebrauchsmuster, das ich erteilt habe, und das auf dem Gebiet der Software. Und Gebrauchsmuster waren neu. Ja, also es war alles neu. Und ich habe diesen Anspruch angeschaut, ich habe recherchiert, habe gefunden, ich finde lauter X, ich finde das nicht erfinderisch, und habe diesen Recherchenbericht geschrieben und habe dazu geschrieben, ich finde es nicht erfinderisch. So, und dann hat er einen bezahlt, und dann bin ich da gestanden und muss es veröffentlichen. Und dann hat mir eben mein Ausbildner gesagt, nee, das dürfen Sie nicht machen, den Recherchenbericht vorher zu schicken, bevor Sie bemängeln. Weil ich mir naiv gedacht habe, bitte, wenn ich einen Recherchenbericht verschicke mit 4x, dann wird sich der das überlegen. Und der hat sich nicht überlegt, er hat das dann so registriert. Und ich, ja, also insofern würde ich da, das ist einfach meine mangelnde Erfahrung gewesen, dass ich dem den Recherchenbericht geschickt habe und mir gedacht habe, bitte mit so einem Recherchenbericht wäre...
Nee, Sie haben ja recht.
Sie konnten auch gar nichts anderes machen. Sie müssen das heute
hätte
wieder
den
machen.
Ich hätte bemängeln können, nicht? Ich hätte noch sagen können, zu vage oder so irgendwas, was ich gefunden hätte, nicht? Aber irgendwie so einen Weg. Also jetzt versuche ich halt irgendwie, aber andererseits... Es ist sehr schwierig mit diesen Ansprüchen. Einerseits sind sie wahr. Ich finde, wenn da etwas so beschrieben ist, dass ich mir denke, ich könnte das Programm schreiben, dann ist es für mich geoffenbart. So, und diese Offenbarung habe ich, je trivialer die Sachen sind, umso eher. Weil wenn das wirklich etwas Triviales ist, dann reichen 5 Zeilen. Dann reicht eigentlich schon der Wunsch, weil nicht die sagen... Eben, weil sich alle 2 Monate ein E-Mail verschicken. Ja, was brauche ich einem Programmierer noch mehr zu sagen? Ich habe da ein Ding und das starte ich alle 2 Monate das Programm und dann rase ich das durch und dann verschicke ich mir ein E-Mail. Was soll ich da noch als Prüferin viel verlangen an Offenbarung?
Also es gibt
da kann man gar nicht mehr bringen als vernünftig, finde ich.
Und ich frage mich jetzt, vielleicht abgesehen von diesen Einzelfällen, In welchem Maße, wenn da eine Lösung registriert als Gebrauchsmuster, verhindert das dann andere Mitbewerber etwas, ja, ähnliches ist nicht das Wort, aber eine Lösung im selben Bereich für dieselbe Anwendung zu machen? Also wie breit sind die Gebrauchsmuster in der Praxis? Können Sie da, ja, ist eine keine sehr deutliche Frage, aber vielleicht können Sie doch etwas darüber sagen.
Also aus meiner Erfahrung vergleichbar durchaus Patentansprüchen bei Patenten. Vielleicht manchmal etwas breiter, deshalb, weil man weiß, dass die Erfindungshöhe geringer sein kann. Daher ein bisschen mehr als bloß ein Unterschied schon ausreicht, um die Schutzfähigkeit zu begründen im Vergleich zu einem Patent.
Und wie wirkt es dann praktisch aus? Ist es dann breiter oder nicht? Ist es
schon etwas breiter. Aber es gibt da noch keine Erfahrungssätze wirklich. Die kommen erst zustande, wenn die Gerichte öfters Recht gesprochen haben darüber. Ich glaube, dass sich das so entwickeln wird oder entwickeln muss, nachdem bei einem Gebrauchsmuster, aber das hat auch wieder nichts mit Software alleine zu tun, das ist ganz allgemeingültig für Gebrauchsmuster, eine geringere Erfindungshöhe, ein geringerer erfinderischer Schritt ausreicht, um die Schutzfähigkeit zu begründen, kann umgekehrt beim Gericht auch wieder ein Anspruch nicht breit ausgelegt werden im Sinne von breiten Äquivalenten, sondern man wird sehr am Wort des Anspruchs kleben. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik.
Gibt es eigentlich beim Gebrauchsmuster auch Programmansprüche, die Sie sagten, die jetzt beim Patent auf EU-Ebene vielleicht abgelehnt werden? Diese Ansprüche auf ein Programm, auf Datenträger, so und so. Oder spielt das keine Rolle dabei?
So, Datenträger dadurch gekennzeichnet, dass
Gibt es da Unterschied zwischen Prozesse oder Erzeugnis? Gibt es das auch bei Gebrauchsmuster?
Ja, wiederum.
An sich haben wir uns jetzt dazu durchgerungen, dass wir sagen, so Datenträgeransprüche lassen wir auch zu, weil wenn ich höre, dass das nützlich ist bei der Durchsinn, sehe ich keinen Sinn, warum ich sie nicht zulassen sollte. Also nicht, ja, aus meiner Sicht, wenn man mir sagt, es ist nett, dass ihr ein Gebrauchsmuster erteilt, aber mit der Durchsetzung haben wir ein Problem, weil kein Anspruch für den Datenträger, wenn ihr den Anspruch für den Datenträger nicht erlaubt, haben wir ein Problem bei der Durchsetzung, dann denke ich mir, ein Gebrauchsmuster zu erteilen, das man nicht so gut durchsetzen kann, hat auch keinen Sinn. Also bin ich der Meinung, dass wir so Ansprüche auf Datenträger akzeptieren, beim Gebrauchsmuster auch.
Eine Entscheidung gibt es dazu bisher noch nicht.
Nein. Seit wann ist das,
dass
das
akzeptiert wird? Dagegen noch.
Also keine Gerichtsentscheidung?
Nein, sondern das war intern, haben wir gesagt, es kommen von dem PCT immer wieder solche
Ach so, es kommt
Ansprüche,
über PCT auch
über
rein.
Über PCT kommt rein, ja, aber das betrifft ja nicht die österreichischen, sondern damit, daher sehen wir, dass es üblich ist, solche Ansprüche zu machen. Und haben
also
gesagt,
es kommen auch Gebrauchsmusteranmeldungen über PCT rein in Österreich?
Nein.
Das ist...
Wir sind auch PCT-Behörde und da kommen PCT-Anmeldungen rein und
es gibt,
da sehen wir halt die.
Es kommt
die
ja sind. Vor, zum Beispiel in der Chemie ist man ja etwas restriktiver bei der Erteilung von Gebrauchsmusteransprüchen. Da heißt es zum Beispiel, also keine Verfahrensansprüche für Chemie oder so etwas gibt es zum Teil in Gebrauchsmusterrecht.
Ja, zum Beispiel in Deutschland, in Österreich weniger das Problem, auch Verfahren werden geschützt mit Gebrauchsmuster, nicht aber die Mikroorganismen, also die Biotechnologie hat man hier etwas ausgeklammert. Übrigens, apropos Biotechnologie, weil Sie noch wegen der Bedeutung auch vorhin gefragt haben, Zahlen aus Österreich habe ich, wie gesagt, keine, aber ich habe einmal einen statistischen Bericht beim Europäischen Patentamt gesehen und dort festgestellt, dass mittlerweile der Bereich der computerbezogenen Erfindungen mit einer Wachstumsrate von, ich glaube, 30% oder 35% bei den Anmeldungen die Biotechnologieerfindungen bereits um einiges überholt hat.
Ja, ja.
Also der Bedarf ist offenbar gegeben. Der Wunsch, hier einen Schutz zu erlangen, ist gegeben.
Gutes. Das heißt natürlich nur, dass der Wunsch hier etwas, was einem angeboten wird, was natürlich was wert ist, nämlich ein Verbotsrecht, dass der gegeben ist. Was natürlich nicht heißt, dass das Verbotsrecht insgesamt ausgewogen oder für die Gesellschaft, von der Gesellschaft insgesamt erwünscht ist. Das ist so ungefähr wie wenn ich also Waffen verkaufe. Das ist natürlich der Wunsch der Leute gegeben, sich zu bewaffnen, was nicht heißt, dass es eine gute Idee ist, Waffen zu verkaufen.
Ja, aber Sie können Waffen patentieren. Das heißt ja nicht, dass Sie dann, wenn Sie eine Waffe patentiert bekommen haben, einen jeden erschießen können damit.
Versuchen wir vielleicht noch ein Argument irgendwie zu bilden oder schauen wir uns noch ein Paradepatent an? Oder?
Also jetzt haben wir vielleicht noch eine halbe Stunde.
Die Softwarepatente und die schlechten
sind. Also mal zu schauen.
Die waren ja weder besonders gut noch besonders schlecht.
Die waren
einfach nur banal.
Diese waren einfach, ja, meines Erachtens...
Also die bisherigen, unter den bisherigen kann ich bisher keine finden, die irgendjemand gutheißen würde. Also gerade was wir gerade eben nannten mit dem Wettabschluss, heißen sie ja auch nicht gut. Also diese Art von Patent. Da sagt
ja,
man,
aber
zu.
Deshalb nicht gut, weil eben die Erfindungshöhe nicht vorhanden war, meiner Meinung nach.
Und dann
aber im Prinzip hätte ich es für okay befunden.
Ja. Und das ist wiederum eine Sache des Gebrauchsmusters, wo die Erfindungshöhe nicht geprüft wird. Nicht?
Wobei es natürlich bei Ihnen so ist, dass Sie grundsätzlich einfach von den gewohnheitsmäßigen Kriterien in Ihrem Beruf ausgehen und sagen, wenn es denen genügt, wenn es rechtsbeständig ist, dann ist es gut. Während es gibt natürlich noch was anderes ist, ob man das, wie Herr Ackels meinte, ob es dann diese ethisch oder volkswirtschaftlich gut ist, ob es dem ethischen Empfinden der Programmierer entspricht. Wir haben ja hier, Sie wissen, diese Petition.
Moment, das ist eine Frage für Gesetzgeber und nicht für Prüfer.
Ja, das ist eine andere Frage. Das sind jetzt nämlich zweierlei Fragen. Also die Suche nach den guten Patenten, also gute Patente hat zwei Bedeutungen. Das eine sind die Patente, die den Ansprüchen des Patentamtes genügen oder die rechtsbeständig sein können unter den gegebenen Bedingungen. Das andere sind diejenigen, die so dem ethischen Empfinden der Branche, der Programmierer zum Beispiel, genügen, wo die sagen, oh, das ist aber eine tolle Leistung und wenn da nicht ein Schutzrecht erteilt würde, dann würde solche Leistungen wahrscheinlich nicht erbracht. Also bin ich damit einverstanden, dass der so ein Vorrecht hat und lasse ich mir das auch so bereitwillig verbieten. Also das wäre dann nach dem Wertempfinden der Branche wäre das dann ein gutes Patent, wenn das erreicht würde. Und da ist jetzt die Frage, wo wird das erreicht?